Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++.
Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Technikmagazin. Heute ist es die Ausgabe Nummer 501, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Ein absolutes Top-Event für Hörfunkfreaks fand am Wochenende vom 23. bis 25. August in Offenburg statt und das war das sogenannte Radio Revival. Denn es gab etwas zu feiern und zwar einiges. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland, 75 Jahre UKW-Radio, 40 Jahre Privatfunk sowie 10 Jahre Zukunftsmuseum Themopolis. Viele bekannte Größen der Szene waren zugegen, darunter auch jemand, der Ihnen als Radio DARC-Hörer kein Unbekannter sein dürfte. Mehr dazu in Kürze. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir die nächsten 500 Sendungen an und bringen erstmal wieder die Endstufen auf Betriebstemperatur. Und das geht natürlich am besten mit einem tollen Super-Oldie aus den 80ern. Hier ist das Electric Light Orchestra und ab jetzt gilt Rock'n'Roll is King.
Roll is News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit folgenden Themen. Raketenexplosion riss riesiges Loch in die Ionosphäre. Kritische Frequenz FC deutlich angestiegen und 7 Amateurfunksatelliten von der ISS aus gestartet. Im vergangenen Jahr zerstörte eine gewaltige Explosion in rund 150 Kilometern Höhe die Megarakete Starship von SpaceX. Sie riss für fast eine Stunde ein Loch in die Ionosphäre, das sich von der mexikanischen Halbinsel Yucatan bis in den Südosten der USA erstreckte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die unter anderem im internationalen Wissenschaftsmagazin Nature vorgestellt wurde. Demnach handelt es sich um eines der größten jemals entdeckten Löcher in der Ionosphäre. Während einige Wissenschaftler chemische Effekte des großen Feuers für die Hauptursache des Lochs halten, vermutet Juri Jasiukowitsch, Atmosphärenphysiker am Institut für Solarterrestrische Physik in Irkutsk und Mitautor der Studie, dass die Ursache in einer Schockwelle zu suchen ist, die durch die Explosion ausgelöst wurde. Sie breitete sich schneller als mit Schallgeschwindigkeit aus. Jasiukowitsch war vor allem vom Ausmaß der Störung überrascht. Die Studie wurde am 26. August erstmals in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht. Ionosphärische Störungen können nicht nur die Satellitennavigation, sondern auch die Kurzwellenkommunikation und die Radioastronomie beeinträchtigen. Mit der zunehmenden Zahl von Raketenstarts könnten diese Effekte zu einem größeren Problem werden, heißt es in dem Nature-Artikel. Interessierte finden den englischsprachigen Artikel auf den Webseiten der Zeitschrift Nature. Die Aktivität unserer Sonne ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Zahl der Sonnenflecken und der solare Flux eilen von Rekord zu Rekord. Man muss schon Jahrzehnte zurückschauen, um solch hohe Werte wie momentan in der Geschichte zu finden. Wir befinden uns im aktuellen 11-Jahres-Zyklus mit der Nummer 25, wohl denn der Spitze der Aktivität, und haben schon Fluxwerte von deutlich über 300 gesehen. Bei so viel Feuerwerk auf der Sonne möchte man meinen, dass auch die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle so exzellent sind wie nie. Doch leider nein. Wir erleben allenfalls leicht überdurchschnittliche Bedingungen, aber keinesfalls solche, die man als sensationell bezeichnen könnte. Jetzt zeigen die Ionosonden Julius Ruh oder Pruhonis wieder Werte für die kritische Frequenz FC, weit über 10 MHz und damit den Anstieg der MUF, also der maximalen nutzbaren Frequenz bei flacher Abstrahlung. Das führt zur Öffnung der Bänder über 20 Meter, damit auch wieder mit SSB und Telegrafie vernünftig gearbeitet werden kann. Grund ist der Übergang zu den sogenannten Herbstbedingungen. Mit kürzer werdenden Tagen und sinkenden Temperaturen beleben sich regelmäßig auch wieder die Ausbreitungsbedingungen. Mehr zu den aktuellen Verhältnissen wie immer am Ende unserer Sendung von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Am 29. August werden 7 Cube-Satelliten vom KIBO-Modul der Internationalen Raumstation ISS in den Weltraum ausgesetzt. Nach Angaben der IARU-Satellitenfrequenzkoordination senden 6 dieser Satelliten auf Amateurfunkfrequenzen. 3 von ihnen tragen APRS-Digipeater, die auf 145,825 MHz arbeiten. Bemerkenswert ist vor allem ein 1U CubeSat, der von den Mitgliedern des Cosmo Girls Amateur Radio Club gebaut wurde. Einer Gruppe japanischer Frauen, die unter dem Motto »Dem Universum näher kommen« gegründet wurde. Der Satellit verfügt unter anderem über eine hochauflösende Kamera zur Abbildung der Erde. Er arbeitet unter dem Rufzeichen Juliet Sierra 1 Yankee Oscar India mit APRS. Die weiteren CubeSats stammen von Schülern verschiedener Oberschulen in der japanischen Präfektur Saga und sind mit einer Infrarotkamera und einem Gammastrahlendetektor ausgerüstet. Auch Australien ist mit dabei. 3 der Minisatelliten stammen von Studenten der Curtin University zum Testen von Strahlungsabschirmungsmaterialien und zur Modellierung von Wiedereintrittsdaten aus dem nahen Erdorbit. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. So, nun starten wir wieder durch mit weiteren Super-Oldies. Aus dem Jahr 1961 stammt ein Percussion-Titel vom Feinsten. Hier ist Sandy Nelson mit Let There Be Drums.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Ein absolutes Top-Event für Hörfunkfreaks fand am Wochenende vom 23. bis 25. August in Offenburg statt. War es doch kein geringerer als Frank Leonhard, der dort die mittlerweile in Deutschland 100-jährige Rundfunkgeschichte gebührend feierte. Und nicht nur das. War doch selbst für einige Jahre an dieser Geschichte mit einem der ersten Privatradios in Baden-Württemberg mitbeteiligt. Neben den Hörern des für dieses Wochenende aktivierten Revival-Radios waren auch zahlreiche Moderatoren, die in Offenburg den Anfang ihrer Karriere starteten, mit dabei. Ein Beitrag von Horst Garbe, Delta Kilo 3, Golf Victor.
Wir feiern mehrere Jubiläen, 100 Jahre Radio in Deutschland, 75 Jahre UKW, 40 Jahre Privatfunk in Deutschland, wovon wir zu den ersten, zu den Pionieren in Baden-Württemberg gehörten, Radio Telstar Offenburg.
Du hast ja auch hier ein Museum für Radiofreaks. Wer alles ist denn hier heute Gast bei dir? Ihr macht ja auch Live-Sendungen.
Der Veranstalter offiziell ist Themopolis Technisches Zukunftsmuseum mit Sitz in Offenburg, da bin ich der Vorsitzende. Das ist ein Technikmuseum, nicht nur Radio, es ist einer der Schwerpunkte. Und ein kleiner Teil unserer riesigen Sammlung ist hier in der Joich 3 in Offenburg ausgestellt. Dieses Themopolis ist Veranstalter und parallel läuft eben Radio Revival in den alten Räumen von Radio Telstar Offenburg.
Wenn wir sagen, die alten Räume, darf man denn frech sein? Gibt es da auch alte DJs?
Ja, man darf sie bezeichnen so. Da haben wir hier den Horst Garbe, sehe ich hier gerade gegenüber von mir mit einem großen Puschelmikrofon. Dann haben wir den Conny Ferrin da. Dann haben
eine bekannte Größe von Radio DALC.
Dann hinter dir ist gerade Stefan Kaiser, auch eine Stimmlegende. Und der hat auch hier angefangen. Das sind alle Leute, die hier angefangen haben. Jochen Graf, da hat hier auch angefangen, auch bei SWR 3 große Stimme. Matthias Drescher wird noch kommen. Helmer Rietzke und Lukas Glasmacher sitzen gerade am Mikrofon. Also die ganze Radioprominenz ist hier vertreten.
Wie ist denn der Frank Leonhard selber dann zum Radio gekommen?
Naja, das fängt halt wie bei vielen oder bei allen, möchte ich fast sagen, in der Kindheit an, mit der berühmten Bettdecke, unter der man Radio hört. Das war 1964 und da hörte ich tatsächlich den Beginn von Radio Caroline. Da träumen hier immer alle davon, dass sie nicht dabei waren. Aber ich war dabei, als Radio Caroline anfing.
Einer, der auch seit Ewigkeiten dabei ist, das ist der gute Stefan Kaiser. Stefan, Radio, das Virus, wie hat es dich befallen? Wie hat es angefangen?
Oh, wie bei so vielen, als Radio-jugendlicher Hörer, indem man einfach über die Wellen gekurbelt hat und irgendwann erkannt hat, Mensch, da gibt es ja noch mehr Programme. Da gibt es ja noch Programme aus dem Ausland, die kommen auf Mittelwelle, die klingen einfach gut, die haben Jingles, da wird gelacht. Und dass man sich dafür als für mich damals 12-jähriger Junge interessiert, wo kommen die denn her, die Programme? Mensch, die kommen von einem Schiff, die kommen aus der Nordsee. Ja, da war natürlich das Interesse des 12-jährigen radiobegeisterten Jungen geweckt. Und stellte sich dann heraus, es waren Piratensender, die von hoher See aus ihre Programme ausstrahlten. Radiovirus war geboren und ich bin eigentlich froh, bis heute meinen Traum zu einem Traumberuf, dass ich den habe machen können. Man wollte so schnell wie möglich zum Radio, wie auch immer, egal wie. Man sprach vor, man kam unaufgefordert irgendwo hin. Naja, und eine gewisse Dreistheit hat wohl offenbar gesiegt. Ja, schicken Sie mir was zu. Das hat den Leuten dann wohl offenbar, die Entscheidungsträger waren, nicht schlecht gefallen. wenn ich es mir heute anhöre aus einem gewissen Abstand, Katastrophe. Aber offenbar war es geeignet dafür, dass die Leute sagen, ja gut, der WDR suchte damals jemanden für eine regelmäßige Musiksendung. Und dann sind aufgrund dieser Kassette, die ich da eingeschickt habe, zu dem Ergebnis gekommen, Mensch, den können wir einkaufen, können dann einfach mal den regelmäßig einsetzen. Und so ist es dann passiert. Und dann hatte ich meine allererste Radiosendung im WDR, im großen WDR.
Und wie kommt jetzt der Kontakt hier nach Offenburg?
Es war dann unter anderem jemand, der im Frank Leonhardt, der auch eine gewisse Radiovergangenheit hat und der auf die Idee kam, 1987 einen kleinen Lokalsender in Offenburg zu gründen. Schwupps, war man dabei, ob man wollte oder nicht.
Deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein,
ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein,
oh yeah, schalt dein Radio ein,
und gönn dir einen Umlauf. Schalt dein Radio ein,
oh ja, schalt dein Radio
und tu, was dir gefällt.
Schließ die Augen dazu,
hör wieder mal in Ruhe. Radio, so viel Zeit muss sein,
so viel Zeit muss sein.
Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein.
Angst vor Kunst ist nichts geblieben, weil auf Anspruch niemand Anspruch stellt. Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein. 1000 Melodien zum Verlieben, gut verpackt im Duft der weiten Welt. Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein,
oh ja, schalt dein Radio ein,
und tu, was dir gefällt.
Schließ
die Augen dazu,
schließ die Augen dazu,
hör wieder mal in Ruhe.
Radio, schalt dein Radio ein und hör mal in Ruhe. Radio,
so viel Zeit muss sein,
so viel Zeit muss sein.
Schalt dein Radio ein,
schalt dein Radio ein.
Vor kurzem feierte man in Offenburg das Radio Revival. Und zu feiern gab es einiges. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland, 75 Jahre UKW-Radio, 40 Jahre Privatfunk sowie 10 Jahre Zukunftsmuseum Themopolis. Viele bekannte Größen der Szene waren zugegen und unser Mitarbeiter Horst Gabe, Delta Kilo 3, Golf Victor, war vor Ort und hat einige von ihnen getroffen, darunter auch jemand, der den Radio DARC-Hörern kein Unbekannter sein dürfte.
Jochen Graf, nicht minder Radio, wie soll man sagen, verseucht, sage ich jetzt mal frech. Wie war es denn bei Ihnen oder bei dir?
Ich habe mitbekommen, dass in Offenburg ein Radiosender aufgemacht hat, Radio Telstar. Und damals war ich 16, 17 und fand es toll. Bin mit dem Fahrrad hierher gefahren, habe Frank Leonhardt getroffen und sage, ich möchte auch Radio machen. Dann sagte Frank, ja, und mach doch mal eine Probesendung und dann gucken wir mal. Und dann ging es los, dass ich samstags eine eigene Sendung hatte von 12 bis 13:30 Uhr. Und das war der Traum, der Realität wurde. Ich war dann nach Telstar ein Jahr in Amerika als Austauschschüler, habe dort auch Radio gemacht, kam zurück, bin dann als freier Mitarbeiter während der Schule bei Radio Ohr gewesen, habe danach dort mein Volo gemacht. Und dann bin ich zu SDR 3 gekommen, habe dort als Moderator gearbeitet und Redakteur. Und die Fusion stand an, SDR 3 und SWF 3 fusionierten. Und bin dann zu SWR 3 und bin da seit dem ersten Sendetag immer noch am Start.
Einer jener, der auch sozusagen ein Radiopionier ist, das ist Lukas Larsmacher. Lukas, hallo.
Hallo, was?
Wo ging es denn bei dir da los?
Ich habe 88 muss es gewesen sein, habe ich immer die holländischen Piraten gehört. Also nicht die Seepiraten, sondern Landpiraten. Ich wohnte damals in Kleve am Niederrhein. Und die strahlten irgendwie aus grenznahem Gebiet aus, hatten da irgendwie abenteuerlich in irgendwelchen Scheunen ihre Masten aufgebaut und strahlten von da aus nach Deutschland rüber. Und die haben wirklich cooles Programm gemacht, lockere Musik, damals natürlich viel 80er-Sound, aber richtig gut gefahren, wie du immer sagst hier, in dem modernen amerikanischen Style. Und das habe ich damals fasziniert. Dann habe ich immer die Holländer gehört, Hilversum 3. Ich habe mir dann 88, gab es in unserer Region auch ein paar Piratensender auf deutscher Seite. Die haben allerdings nicht die Musik gespielt, die mir gefiel. Das war eher so ein bisschen Wildecker Herzbuben-Style. Die habe ich gehört und habe gedacht, ich war damals 14, muss ich dazu sagen. Und habe gedacht, jetzt musst du mal versuchen, zu einem Kontakt aufzunehmen. Dann habe ich es geschafft, zu einem Piraten namens Aki Kontakt aufzunehmen und habe ihn dann besucht in seinem Studio. Und er hat mir tatsächlich für 200 Mark einen Sender gebaut, samt Antenne. Ja, so war das damals, so bin ich gestartet. Und das dann alles heimlich im Kinderzimmer.
Vom Kinderzimmer ging es dann ja in die große Welt des echten, richtigen, legalen, sage ich mal, Radios.
Ja, das startete bei uns in NRW leider erst 92. Antenne Niederrhein, der Lokalsender für den Kreis Kleve bei uns. Ich war, glaube ich, der erste Praktikant damals. Dann erst kurz Bürgerfunk gemacht und bin dann gleich in die Moderation gekommen des Sonntagswunschkonzertes. Was ich noch weiß heute ist, den ersten Titel, den ich jemals dort gespielt habe, habe ich schon nicht nach Playlist gespielt. Habe ich ausgetauscht. Ende 96 habe ich gedacht, irgendwie erreiche ich da oben nichts radiotechnisch und setze mich doch mal ins Auto in meinen alten Fiat Uno und fahre hier Richtung Süden, bei Radio Ohr damals angeklopft und dann hat sich relativ schnell ergeben, dass ich da ein Volontariat machen konnte von 97 bis 99, ja, so bin ich da reingerutscht. Ne? Danach bin ich dann noch, bin ich umhergetingelt, habe ich zeitweise in Freiburg gearbeitet, parallel noch in Karlsruhe bei der Welle und war dann noch parallel zwei Wochen später on air in Münster, bei Antenne Münster.
Eine Stimme, die man kennt auf Kurzwelle, eine Stimme, die man kennt von Radio DAC, eine Stimme, der steckt einen Namen hinter und der heißt Conny Ferren. Hallo Conny.
Grüße dich.
Ist ja genial, dass man jetzt den Conny mal fragen kann, wie ist er denn an die Funkamateure gekommen?
Ja, ich selber habe ja dummerweise keine Lizenz.
Alles hoffentlich noch.
Ich wollte es immer machen, aber irgendwie hat das nie geklappt. Und vor mittlerweile schon fast 10 Jahren, so lange ist es her, da wurde ich gefragt von Rainer Englert, dem Ortsvorsitzenden in München, ob ich ein Programm moderieren könnte, das geplant war für die Kurzwelle, für Funkamateure, aber für alle Technikinteressierten, nicht nur für die Funkamateure. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
Piratenradio, was war denn damals da los mit dem Conny?
Ja, ich bin ja irgendwann auf die Piratensender in der Nordsee gestoßen und vor allem Radio Nordsee International, weil die konnte man ja auch im Gegensatz zu den anderen Sendern, die alle auf Mittelwelle gesendet haben, auch auf Kurzwelle empfangen. Und bei der Gelegenheit auf der Kurzwelle später, nachdem Radio Nordsee 1974, mittlerweile auch schon am 31. August, 50 Jahre her, aufhören musste zu senden. Und dann entstanden die sogenannten Landpiraten. Radio Valentine war damals sehr bekannt oder Radio Gloria. Es gab eine ganze Menge und die haben auch wirklich professionelle Programme gemacht, so wie die Sendepiraten aus der Nordsee damals auch. Und dann wollte ich das natürlich auch machen. Meinen ersten Sender habe ich 1975 gemacht. Das war noch ein 2 Watt UKW-Sender und wurde in erster Linie von meinen Freunden und Klassenkameraden gehört, na klar. Und da habe ich immer sonntags gesendet. Ein 2-stündiges Programm und lernte damals den Rainer kennen. Der war Funkamateur, aber hat eben auch schon Sender gebaut. Und der hat mir dann meinen ersten Kurzwellensender zusammengeschraubt. Der hatte 50 Watt.
Wo ist er denn heute überall hörbar, außer bei Radio DAC?
Aktuell bin ich hörbar bei Baden FM im Südwesten. Dann bin ich zu hören bei Rock FM, ehemals Regenbogen 2 im Nordbaden. Dann bin ich zu hören auf Schlagerradio in Berlin. Wie gesagt, Radio DARC. Radio Gold ist noch ein kleiner Oldie-Sender. Da laufen meine Sendungen ebenso, allerdings nur auf DAB Plus und übers Internet. Und hin und wieder, wenn die Bedarf haben, bin ich auch mal auf Mallorca beim Inselradio.
Your memory.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Das Zukunftsmuseum Themopolis wird 10 Jahre. Zukunftsmuseum Themopolis? Wahrscheinlich haben Sie davon noch nichts gehört. Schade eigentlich, aber das kann man jetzt ändern. Zum 10-Jährigen gibt es übrigens auch Sondersendungen auf Kurzwelle, dazu nachher mehr. Am besten etwas zum Schreiben bereithalten für die Sendezeiten. Die Idee hinter Themopolis? Die meisten Museen zeigen Vergangenes. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Selbst das Deutsche Museum in München zeigt normalerweise alte Geräte. Ja, man könnte jetzt denken, neue wären ja auch viel zu teuer. Naja, gut, wenn die Sachen wirklich alt sind, dann sind sie noch viel teurer. Das ist eigentlich nicht das Thema. Aber es gibt auch andere Museen, zum Beispiel das Epcot Center im Walt Disney World Resort Florida. Dort hat man die Weltausstellung früherer Jahrzehnte, wo die Welt von morgen ausgestellt wurde, dauerhaft weitergeführt. Solche Sachen gab es in Deutschland schon auch, zum Beispiel die Expo 2000. Das war eine echte Erlebnisausstellung, die nach Anlaufschwierigkeiten sehr beliebt war, die aber nach Ablauf des Jahres 2000 auch wieder abgerissen wurde. Im Epcot Center in Tomorrow World, da bleiben diese Zukunftsvisionen. Manches davon ist heute schon wieder Vergangenheit und doch immer noch Zukunft. Zum Beispiel die Monorail, die Einschienenbahn, die Hotels und Resort verbindet. Die funktioniert heute noch im täglichen Betrieb, während der Transrapid in Deutschland leider keine Chance hatte und nur in China gebaut wurde. Und der Radiomacher und Funkamateur Frank Leonhard hat sich halt gefragt, warum wird Technik eigentlich immer erst dann ausgestellt, wenn sie museumsreif ist? Themopolis in Offenburg will deshalb zu den 3 Themenbereichen Kommunikation, Elektronik und Mechanik in Zeittunneln sowohl Zukunft, Gegenwart als auch Vergangenheit zeigen. Man muss ja schließlich zugeben, die technische Entwicklung schreitet so schnell fort, dass man sich gar nicht mehr alles merken kann, was es gegeben hat. Denken wir an die letzten 100 Jahre. Da gab es Fotoapparate mit Fotoplatten, später mit eingespulten Filmen. Heute arbeiten Fotoapparate digital. Oder nehmen wir die Schallaufzeichnung, einst mit Edison-Walze, dann Schallplatte, dann Musikkassette, dann CD und heute haben wir den MP3-Player. Und eigentlich ist auch der schon wieder Vergangenheit. Zumindest zu Hause hören viele inzwischen Musik aus der Cloud. Und was kommt wohl als nächstes? Naja, und auch ansonsten ist es ja ein Problem, dass Kultur eigentlich immer so durch die klassischen Sparten Theater, Musik, Film und bildende Künste besetzt ist. Technik gilt dagegen nicht als Kulturgut. Wer seiner neuen Freundin vorschlägt, mit ihr ins Deutsche Museum zu gehen, der kann durchaus ein Iiih zu hören bekommen. Ist heutzutage nicht mehr so schlimm wie in meiner Generation, aber es ist immer noch so. Technik benutzt man, schätzt man aber nicht, leider, außer unser eins. Funkamateure sehen das schon etwas anders. Und deshalb werden technische Geräte meistens von privaten Sammlern gesammelt. Es gibt so einige Radiomuseen in Deutschland. Bei Waschmaschinen findet man schon seltener etwas. Und natürlich gibt es viele Autosammler. Automuseen gibt es auch ein paar. Aber mal so wirklich einen kompletten Überblick, das wagen die wenigsten. Es gibt dann vielleicht noch ein paar Computerspielemuseen und Computermuseen. Themopolis hat sich halt zum Ziel gesetzt, alles zu zeigen. Zumindest in einzelnen Aspekten. Denn auch wenn technische Museen vielleicht noch nicht so hoch geschätzt werden, beliebt sind sie am Ende doch. Weltweit kommen ungefähr 50 Millionen Besucher jährlich zustande. Man kann beispielsweise auch das Radioschiff von Radio Caroline besichtigen, die Ross Revenge. Die wird von den Fans des Senders liebevoll restauriert und dabei wird unter den Hörern gesammelt, um das Ganze finanzieren zu können. Und so wie wir bei Radio DRC ist Frank Leonhard auch ein Radio Caroline-Fan und überhaupt ein Radio-Fan. Dazu gleich mehr.
Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart.
Radio Caroline.
Caroline.
Frank Leonard, der Thermopolis erdacht hat, ist selbst ein Technikfreak. Vom Radiovirus wurde er bereits in seiner Kindheit infiziert. In den Nächten hörte er regelmäßig unter der Bettdecke die Piratensender von den Sendeschiffen auf der Nordsee, wie eben Radio Caroline oder Radio London. Noch heute ist er fasziniert von der damaligen Stimmung und in welcher Qualität diese Seesender, die ja von Schiffen oder ausgedienten Plattformen in internationalen Gewässern sendeten, unter oft prekären Umständen, mit seinen kleinen Philips Nanette-Radio im Südwesten Deutschlands empfangen werden konnten. Deshalb wollte er ebenfalls Radio machen. Er wurde also vom Piratensender Hörer zum Piratenfunker. Das begann Anfang der 1960er. Frank war damals 12 Jahre alt und hatte bereits Spaß an einem eigenen UKW-Senderbausatz gefunden. Kurze Zeit später bestellte er sich bei Konrad sogar einen Kurzwellensender aus Militärbeständen, den er testweise im 41-Meter-Band betrieb. Die direkte Reichweite dieses Senders war zwar sehr überschaubar, doch vielleicht hat man mich damit schon auf einem ganz anderen Kontinent empfangen, erinnert er sich mit einem Lachen. Zumindest die Bundespost hat den Sender offensichtlich nicht gehört. Ärger blieb ihm da noch erspart. Der kam aber kurz darauf. 1967 spielten die Who in der Oberrheinhalle in Offenburg. Frank und ein Freund waren ebenfalls damals dabei. Und das ausgerüstet mit damals in Deutschland noch gar nicht zugelassenen Handfunkgeräten, einem Spulentonbandgerät und einer 8mm Filmkamera. Naja, heute würde man sagen, sie hatten ein Handy dabei, ne? Und das ging damals ja noch nicht so klein und kompakt. Das war ein bisschen auffälliger. Die damals eigentlich übliche Saalschlacht nach einem Hook-Konzert blieb im friedlichen Offenburg aus. Die Polizeihundertschaft, die extra angerückt war, brauchte nun ein anderes Ziel. Diese illegalen UKW-Funkgeräte der beiden wurden beschlagnahmt. Tonbandgerät und Filmkamera haben dagegen niemand interessiert. Es erfolgten Anzeigen, eine Erwähnung im Konzertbericht der Tageszeitung und ein Besuch der Jugendfürsorge. Das Ganze wurde aber irgendwann wegen Geringfügigkeit eingestellt und die Funkgeräte gab es sogar zurück. Das Transistorradio, mit dem Frank die Seesender empfing, das besagte Funkgerät, Filmkamera und Tonbandgerät wurden nun die ersten Ausstellungsstücke des Technischen Zukunftsmuseums Offenburg. Daher kommt der Name Temo, also Thermopolis. Aus diesen illegalen Anfängen hat dann Frank Leonard versucht, legal weiterzumachen. Und das ist ihm dann auch gelungen. Am 15. August 1987 ging RTO auf Sendung. Radio Telstar Offenburg. Es war damit der dritte Privatsender im Ländle, nach Hochrheinradio Antenne 3 in Bad Säckingen und Radio Ohr, dem Ortenauer Heimatradio, das auch aus Offenburg kommt und heute noch sendet. Bei Radio Ohr ist noch Schwarzwaldradio dazugekommen. Während Radio Ohr ein Lokalsender ist, sendet Schwarzwaldradio deutschlandweit und ist übrigens sehr hörenswert. RTO hatte sich Radio Telstar International, RTI, im Dreiländereck bei Gemmenich, was knapp ein halbes Jahr sendete und dann durch die belgische Staatsanwaltschaft geschlossen wurde, als Vorbild genommen. Aber eben legal. Wie so oft beim Beginn des Privatradios in Deutschland sendeten zunächst zwei Sender auf einer Frequenz. RTO teilte sich hier die Frequenz 101,6 MHz, später 107,4 MHz mit Radio Ohr. RTO hatte dabei lediglich 4,5 Sendestunden täglich zur Verfügung. Von 11 bis 13.30 Uhr mit aktuellen Magazinsendungen und von 19 bis 21 Uhr mit Personality-Shows der Discjockeys. Der Vorteil der Namensanlehnung an den Piratensender war, die DJs von RTI, von Radio Telstar International und das Jingle-Paket konnten kurzerhand weiterverwendet werden. Und so kam auch ein Hauch Piratensender-Feeling in die Ortenau. RTO fungierte regelmäßig als offizielles Live-Messeradio aus der Oberrheinhalle in Offenburg. Im August 1989 sendete RTO sogar täglich von der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Ja, damals hieß sie noch so, heute will sie nur noch IFA genannt werden, weil die Waschmaschinen nicht so gut funken, auch wenn sich da manche mittlerweile auch schon übers Handy steuern lassen. Bekannte Moderatoren waren Stefan Kaiser, heute bei Radio NRW, Patrick Linnen, ging später zu HR1, SWF3 und RTL. Heute ist er Buchautor und leider etwas nach rechts abgedriftet, wie mancher alter Moderator. Johnny Best, JB, heute Betreiber von Radioszene.de, Patrick Schneider, als Henk van Boyen bekannt von WDR1, Günter Laubis, Korrespondent der Tagesschau und SWR, Peter Funk und Stefan Kramer. Hier machten also echte Radiofreaks Programm, erfrischend anders klingend als bei vielen anderen Privatsendern. RTO hatte anfangs sogar eine eigene Zeitung mit dem Namen In Offenburg herausgebracht, da das Offenburger Tagblatt als Betreiber von Radio Ur sich weigerte, die Programme von RTO zu veröffentlichen. Für damalige Zeiten war spektakulär, dass ein Teil der Sendung sogar europaweit über Satellit in Kooperation mit dem norwegischen Radio North Sea International ausgestrahlt wurde. Ja, und was wurde aus RTO und wie wurde daraus das Zukunftsmuseum Themopolis? Dazu gleich mehr.
Zeig mir den Weg.
RTO wurde ein Opfer der Novellierung des Landesmediengesetzes. Wie auch in München und in anderen Privatradio-Pioniergebieten wollten die Landesmedienanstalten diese Kanäle mit mehreren Sendern, die zu abwechselnden Zeiten senden, nicht wirklich. Es zwangsfusionierte mit der Konkurrenz und stellte am 31. Dezember 1992 den Sendebetrieb ein. Heute sendet vom Sendeturm von Frank Leonards Firma Leo Medien noch Rebland FM als Veranstaltungsrundfunk in Zusammenhang mit wechselnden lokalen Veranstaltungen aus dem Themenschwerpunkt Wein und Genuss auf 107,9 MHz, daher der Name. Frank Leonhard hat also selbst eine Reise durch die Technikgeschichte erlebt. Er hat die Anfänge des CB-Funks erlebt, wo er selbst Geräte verkauft hat und die Leute Schlange vor seinem Laden standen, um sich ein Gerät zu besorgen. Er hat die Glanzzeiten des Kurzwellenempfangs erlebt, den Beginn des Sat-Booms bis zum Astra Digitalradio ADR und den diversen Boxen zur Entschlüsselung ausländischer Satellitenfernsehprogramme. Auch vom Piratenfunk hat er nie ganz die Finger gelassen. Im Frühjahr 1999 ging er mit 11 anderen Radiofreaks sogar im Projekt Offshore 98 nochmal ein Wochenende als echter Piratenfunker von einem Chef auf hoher See auf Kurz-, Mittel- und Langwelle auf Sendung. Der Langwellensender war dabei ein ehemaliger DDR-Flugfunksender und wegen für die Langwelle völlig ungeeigneter Antennen vermutlich gar nicht außerhalb des Schiffs zu hören. Ein Film über Offshore 98 ist auf YouTube abrufbar. Das war zugegeben eine Sendung von Freaks für Freaks, die sicherlich nicht so viele gehört haben. Der Vorteil war aber auch, dass man unbehelligt wieder an Land gehen konnte, also es gab dann doch keinen Ärger. Und weil es reine Radio- und Funkmuseen doch schon einige gibt, will Themopolis halt etwas mehr bieten. Es sollte eigentlich in der Offenburger Innenstadt entstehen, doch dort wurde stattdessen ein Einkaufszentrum angesiedelt und man hat es nun in einer alten Fabrikhalle in Olsbach eingerichtet. Ich konnte es zusammen mit den Radiofans von FM Kompakt bereits vor der Eröffnung sehen, vor etlichen Jahren. Man wird am Eingang gleich in der Cloud begrüßt, mit einem Begrüßungsroboter. Die Hochschule Offenburg hat zwei ihrer Schluckspechte als Leihgabe beigesteuert. Das sind futuristisch aussehende Fahrzeuge, mit denen Studenten an Wettbewerben teilgenommen haben, bei denen es darum geht, mit einer geringen Treibstoffmenge möglichst weit zu fahren. Auch zwei ehemalige Sender von CFN, RFC, Canadian Forces Network sind dort zu sehen und eben jede Menge Funk- und Radiotechnik. Wie fast immer bei solchen Museen sind eigentlich mehr Geräte da, als man überhaupt zeigen kann. Und das Wichtige ist dabei, die Interessanten auszuwählen. Geöffnet jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr und auch auf Anfrage beispielsweise für Besuchergruppen. Und das Ganze ist in Offenburg. Mehr dazu kann man auch im Internet nachlesen. www.themopolis.de. Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Come on, turn the radio on, it's right.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Nach wie vor macht uns das Sonnenfleckenmaximum große Freude. Unser Zentralgestirn sprüht seit Monaten vor Aktivität und beschert uns Funkamateuren zumindest die Voraussetzungen für die besten Funkbedingungen seit langem. Mit Einzug des Herbstes auf der Nordhalbkugel werden die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger, was der Sache einen zusätzlichen Schub verleihen sollte. Mehr Details an dieser Stelle nun wieder von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC.
Das klingt zunächst mal etwas komisch, Conny, dass kürzere Tage der Kurzwelle mehr Schub verleihen sollen. Dahinter stecken vor allem zwei Effekte. Der eine ist die Abnahme der Dämpfung in der D-Region, die dann tagsüber die Muff weniger stark drückt. Vor allem aber geht es um die Chemie der Ionosphäre im Bereich der F-Region, die im Winter anders zusammengesetzt ist als im Sommer und sich dadurch leichter ionisieren lässt. Deswegen finden wir im Winter tatsächlich dort eine höhere Elektronendichte vor und das übersetzt sich dann direkt in höhere Frequenzen, die noch zur Erde zurückgebrochen werden. Meist beginnt das im September zu wirken und das tut es auch in diesem Jahr. In den letzten Tagen erreichte die Muff über Mitteleuropa täglich wieder über 30 MHz und das 10-Meter-Band öffnete oft schon kurz nach Sonnenaufgang mit Ausbreitung nach Australien und Neuseeland. Zudem ist am nächsten Sonntag Herbstanfang und die Zeit um die Tag- und Nachtgleichen herum bietet besonders gute Gelegenheiten, um Signale längs der Tag-Nacht-Grenze um die halbe Welt zu schicken. Greyline-Ausbreitung also. Und eine weitere Folge der kürzeren Tage ist natürlich, dass die klassischen Nachtbänder 80 und 160 Meter wieder besser nutzbar werden. Da stört es dann auch nicht sehr, dass die Sonne gerade mal wieder eine kleine Verschnaufpause einlegt und von knapp 250 solaren Fluxeinheiten kommend am Ende der Woche nur noch wenig über 200 bot. Es ist leerer geworden dort, weil der Nachschub an neuen aktiven Regionen zunächst etwas stotterte. Am Donnerstag führte sich dann aber eine gerade am Ostrand erschienene aktive Region gleich mit einem X-Flare ein und die Aktivität zog wieder etwas an. Für die nächste Woche sind zwar keine Rekorde zu erwarten, aber ein solarer Flux um 200 Einheiten mit Perspektive nach oben. Trotz weiterhin hoher Flare-Aktivität war das Erdmagnetfeld in den letzten Tagen weitgehend ruhig, allerdings mit zwei auffälligeren Störungen. Die eine rührte von einem Protonenereignis am 9. September her. Dabei schickte ein Flare schnelle Protonen auf die Reise, die über den Polkappen die D-Region kräftig ionisierten und dadurch die polaren Pfade am Montag und Dienstag blockierten. Glücklicherweise nur für knapp 24 Stunden, denn so etwas kann schon auch mal mehrere Tage dauern. Am Donnerstag erreichte dann ein unüblich langsamer koronaler Masseauswurf die Erde, ausgelöst von einer Filamenteruption vier Tage zuvor. Ein K-Index bis 6 sorgte für Aurora-Ausbreitung bis Mitteleuropa. Für die nächsten Tage besteht nur ein moderates Risiko für magnetische Unruhe. Wir können daher mit relativ ungestörten Bedingungen rechnen. Tagsüber öffnen alle oberen Bänder, 20 Meter ist immer noch rund um die Uhr offen, aber das wird mit der länger werdenden Nacht wohl bald enden. Es sieht sehr nach einem goldenen Herbst auf der Kurzwelle aus. Den sollte man sich nicht entgehen lassen. Das wissen auch die D-Expeditionäre und daher sind auch in den nächsten Wochen und Monaten einige spannende Aktivierungen angekündigt. Es ist also angerichtet fürs Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.